Bevor wir starten, ein Hinweis auf die nachfolgenden Inhalte. In dieser Folge geht es um sexualisierte Gewalt. Bitte hör sie dir nur an, wenn du dich stabil genug fühlst, oder hör sie dir gemeinsam mit einer Person an, der du vertraust. In den Shownotes haben wir euch Hilfsstellen verlinkt. Harvey Weinstein, einer der wichtigsten Männer Hollywoods, missbraucht seine Macht immer wieder, um sexualisierte Gewalt auszuüben. Seine Taten kommen erst nach Jahrzehnten wirklich ans Licht.
Als Reaktion trendet kurz darauf der Hashtag MeToo, unter dem Betroffene auf Social Media ihre Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt schildern. Es melden sich Millionen.
Welche psychologischen Faktoren haben Weinstein und ähnlichen Tätern in die Hände gespielt? Und wie hat sich durch MeToo unsere gesellschaftliche Wahrnehmung verändert? Darum geht es in dieser Folge. Hi und herzlich willkommen zu Der Fall, dem Kriminalpodcast von Funk. Der Fall gibt's auch bei YouTube. Hier im Podcast geht's um die Psychologie hinter den Fällen. Darüber spreche ich aber wie immer nicht alleine, sondern mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Hi Lydia.
Hallo Sarah.
Der Fall Harvey Weinstein beginnt mit einem Zeitungsbericht. Es ist Oktober 2017 und die Reporterin Jodie Kantor und Megan Tuohy veröffentlichen in der New York Times einen Artikel. In diesem Artikel erzählen sie die Geschichten von mehreren Frauen aus der Filmindustrie. Die Geschichten gehen zum Teil bis zu 30 Jahre zurück und all diese Frauen erzählen von sexueller Belästigung durch den Filmproduzenten Harvey Weinstein. Und sie hätten von ihm außerdem ein Schweigegeld bekommen, um darüber nicht zu sprechen. Dieser Artikel in der New York Times, in dem die Frauen erstmals öffentlich über diese Übergriffe sprechen, hat eine riesige Bewegung ausgelöst. Aber bevor wir jetzt tiefer in diesen Fall einsteigen, sollten wir einmal ganz kurz darüber reden, warum einige dieser Frauen erst nach mehreren Jahrzehnten über die Gewalt sprechen, die ihnen da angetan wurde.
Opfer sexueller Übergriffe können sich beschämt und verunsichert fühlen. Und es kann besonders verunsichern, wenn eine mächtige Person mit einem hohen sozialen Status den sexuellen Übergriff begangen hat. Mhm. Die Machtposition kann einschüchternd wirken. Und hinzu kommt die Befürchtung, niemand würde glauben, dass ein solch angesehener Mensch sich so verhalten könnte. Wenn dann auch noch Schweigegeld angeboten wird, kann es sein, dass die geschädigte Person dieses annimmt, weil sie glaubt, ohnehin keine Chancen gegen diese mächtige Person zu haben.
Da kommen einige Faktoren zusammen. Und einer, den du gerade angesprochen hast, ist diese Machtposition. Und um diese Machtposition von Harvey Weinstein jetzt konkret zu verstehen, ist es, glaube ich, einmal ganz wichtig zu gucken, welche Position er in der Filmbranche ganz, ganz lange hatte. Harvey Weinstein war ja Filmproduzent und seit den 80er Jahren haben Filme aus seinen Produktionsfirmen Hollywood und auch die Welt geprägt. Dazu gehören super viele Filme, von denen ganz viele von uns bestimmt schon mal gehört haben. Zum Beispiel auch Pulp Fiction oder Django Unchained oder auch Paddington. Viele dieser Filme haben Preise gewonnen und auch Harvey Weinstein bekam einige Oscars. Das heißt, er spielte ganz, ganz oben mit im Filmgeschäft. Seine Macht in Hollywood nutzt er aber eben auch für sexuellen Missbrauch aus. Er verspricht Frauen Karrierechancen, Geschenke und Reisen zu Filmpremieren und Festivals. Und unter dem Vorwand eines Geschäftsmeetings lockt er sie dann in sein Hotelzimmer oder in sein Apartment. Und dort wird er aufdringlich, macht übergriffige Bemerkungen oder drängt einige der Frauen auch zu sexuellen Handlungen.
Die Frauen wurden von seinem Verhalten überrumpelt. Gleichzeitig wussten sie, dass er relevanten Einfluss auf ihre berufliche Zukunft nehmen könnte. Und sie fühlten sich ihm in seiner Machtposition offensichtlich ausgeliefert. Er machte immer wieder die Erfahrung, dass er so handeln konnte und damit durchkam. Die Frauen wurden vor die Wahl gestellt, sich ihm widersetzen und dadurch sowohl fürchten, dass er ihnen beruflich schaden würde, als auch, dass ihnen niemand glauben würde. Oder sein Schweigegeld annehmen. Die Frauen, die in dieser Situation waren, haben dann den Eindruck gewonnen, egal ob sie sein Schweigegeld annehmen würden oder nicht, sie würden wahrscheinlich keine Chance haben, sich ihm erfolgreich entgegenzustellen. Und offenbar war diese Gesamtsituation die Grundlage dafür, dass einige von ihnen dieses Schweigegeld annahmen und in diesem Zusammenhang auch eine sogenannte Verschwiegenheitserklärung unterschrieben. Als Info, eine solche Verschwiegenheitserklärung entbindet aber nicht von der Möglichkeit, eine Straftat anzuzeigen. Mhm. Also wenn man geschädigt wird im Rahmen einer Straftat, kann man auch trotz der Verschwiegenheitserklärung diese Straftat dann anzeigen.
Ja, das ist total wichtig. Ich finde es auch nochmal ganz wichtig zu sagen, es wird zwar der Schein erweckt, es würde sich hier um eine freie Wahl handeln. Das ist ja nicht nur bei dem Fall Harvey Weinstein so, sondern auch bei anderen Missbrauchsfällen, dass die Personen später sagen, ja, aber sie hätten ja auch einfach Nein sagen können. Aber wichtig ist hier nochmal so zu differenzieren, es handelt sich hier nicht um eine Begegnung auf Augenhöhe. Also im Fall von Harvey Weinstein haben wir ja gerade schon gesagt, der hatte wahnsinnige Macht in Hollywood, der hatte auch die Macht, Karrieren zu fördern oder eben zu beenden. Und damit ist es nicht die gleiche Situation, wie wenn sich jetzt irgendwie zwei Leute in einer Bar treffen oder so, sondern man musste dann damit rechnen, dass zum Beispiel die eigene Karriere daran scheitern könnte, wenn man jetzt in diesem Moment Nein sagt. Das heißt, eine freie Wahl ist hier eigentlich nicht gegeben.
Und es ist schon auch davon auszugehen, dass das Harvey Weinstein auch bewusst war, denn er hat ja offensichtlich auch sich so geäußert, dass er vermittelte, würden die Frauen seine sexuellen Wünsche erfüllen, dann hätten sie beruflich zu erwarten, dass er sie unterstützt. Im gegenteiligen Fall, das war mindestens implizit für die Frauen erkennbar, konnte er auch dafür sorgen, dass sie beruflich sogar geschädigt werden könnten.
Ja, und das ist halt ganz klar Machtmissbrauch. 2017 in diesem Artikel, den wir gerade schon erwähnt haben von Jodi Kantor und Megan Twohey der New York Times, sprechen dann einige der Frauen erstmals öffentlich und brechen damit ihre Verschwiegenheitserklärungen. Kurz darauf veröffentlicht der Journalist Ronan Farrow eine Reportage, in der Harvey Weinstein nicht nur sexuelle Nötigung, sondern auch Vergewaltigung vorgeworfen wird. Es geht insgesamt um bis zu 80 Fälle. Seine Opfer sind persönliche Assistentinnen oder Schauspielerinnen, denen jeweils ein Karriereboost versprochen wurde. Die Artikel gehen um die Welt und es gibt einen riesigen Aufschrei. Unter dem Hashtag MeToo teilen jetzt eben Millionen von Menschen eigene Erlebnisse mit sexuellen Übergriffen bei Social Media. Ich muss sagen, ich kann mich da noch total gut dran erinnern. Im Oktober 2017 habe ich gerade angefangen zu studieren und ich habe das wie gebannt auf Social Media verfolgt und weiß noch, dass ich da dachte, da geht irgendwie gerade was Großes ab, weil so viele Leute auf einmal sich gemeldet haben und die ganze Zeit gescrollt und ganz, ganz, ganz viele Geschichten gelesen. Natürlich alle furchtbar, aber ich habe gedacht, krass, dass das jetzt der Moment ist, an dem so viele Leute sich trauen, von ganz verschiedenen Arten von Übergriffen zu berichten.
Das war auf jeden Fall eine mega wichtige Entwicklung. Ich weiß noch, dass ich zu dem Zeitpunkt, als das gerade sehr bekannt wurde, an eine Geschichte denken musste, einen Fall, der deutlich in der Zeit vor MeToo spielt, in dem eine Frau einen sexuellen Übergriff durch einen prominenten Mann erlebte. Und als sie sich einer Freundin anvertraute, reagierte diese Freundin sehr, sehr unerwartet. Sie sagte nämlich der Frau, sie könne sich doch darüber freuen, dass dieser Prominente an ihr sexuell überhaupt interessiert gewesen sei und sich dann entsprechend verhalten habe. Also das gewissermaßen als eine Ehre anzusehen, sexuell übergriffig behandelt worden zu sein. Das ist ganz schlimm und ich hoffe ganz stark, dass heutzutage weniger Menschen so reagieren würden wie damals in dieser Geschichte diese Freundin.
Ja, es gab und zu Teilen gibt es die auch immer noch ganz viele auch gesellschaftliche Faktoren, die mitbedingen, wie Fälle von sexualisierter Gewalt interpretiert werden. Also, denn bestimmte Bewertungen können es ja deutlich schwieriger machen, sexualisierte Gewalt zum Beispiel eben in Form von sexueller Nötigung oder so als solche zu erkennen. Denn natürlich, das ist überhaupt nicht zu diskutieren, tragen die Täter, so wie Harvey Weinstein, die Verantwortung für ihr Verhalten. Ich muss so sagen, als das hochging mit MeToo, da gab es ja auch sehr viel Diskussion darum, wie so unser gemeinsames gesellschaftliches Verhalten solche Übergriffe mitbedingen kann oder zumindest mitbedingen kann, dass man sich nicht traut, darüber zu sprechen, dass man vielleicht von anderen überredet wird, das nochmal anders zu interpretieren oder sowas. Also es ist nicht vorbei damit, nur über das Verhalten eines einzelnen Täters zu sprechen.
Passend dazu muss ich an eine Filmszene aus dem Film She Said denken. Dieser Film behandelt ja den Fall von Harvey Weinstein. Und da gibt es eben die Situation, die dargestellt wird, in der der Anwalt von ihm drei der Journalistin gegenüber sitzt und mit denen halt so ein Hintergrundgespräch führt. Und da sagt er, also natürlich in dieser Filmszene, die aber an den realen Ereignissen auch angelehnt ist, Zitat, mächtige Männer einer älteren Generation ändern ihr Verständnis von der Bedeutung des Wortes einvernehmlich. Warum Frauen es nicht als einvernehmlich empfinden, selbst wenn ein Mann sich einredet, dass es einvernehmlich ist. Und dann sagt eine der Journalistinnen später, wenn es nicht um Vergewaltigung ging, worum ging es dann? Darauf antwortet der Anwalt, die einzige Antwort, die ich geben kann, ist ein Gefühl der Ausbeutung aufgrund der ungleichen Machtverhältnisse. Es gibt mentalen Zwang, der kein physischer Zwang ist. Lisa Blum, an dieser Stelle, das war die damalige Beraterin von Weinstein. Lisa Blum hat mit Harvey gearbeitet, um ihm zu helfen, den Unterschied zu erkennen. Also dieser Anwalt sagt im Prinzip, dass Weinstein jetzt von einer Beraterin erklärt bekommen müsse zu verstehen, wo er denn Menschen unter Druck gesetzt habe. Mhm. Was ziemlich absurd ist, wenn man bedenkt, dass nach allem, was inzwischen bekannt ist und auch angesichts seiner Verurteilungen, man davon ausgehen kann, dass dieser Mann selbstverständlich wusste, dass er ganz bewusst Druck ausgeübt hat, um seine Ziele zu erreichen. Mhm. Aber das sind so Entschuldigungsnarrative, auch dieses Männer einer älteren Generation, die würden ja nicht verstehen, was Frauen heutzutage unter dem Wort einvernehmlich meinen würden. Aber ich finde, diese Szene zeigt ganz gut, was für entschuldigende Narrative da teilweise auch von Leuten vertreten werden.
Ja, voll. Ich finde es wirklich eine Unverschämtheit. Zumal so mein erster Impuls ist zu sagen, das sollte doch wirklich eigentlich jedem klar sein, dass eine solche Situation, die nicht auf Augenhöhe passiert, einfach niemals in Ordnung ist und auch niemals in Ordnung war. Mhm. Aber es zeigt, finde ich, ganz gut, welche, ja, wie du sagst, gesellschaftlichen Narrative eigentlich mit zu solchen Situationen geführt haben. Also es ist ja schon so, dass bestimmte Formen sexualisierter Gewalt noch relativ normalisiert sind. Also zum Beispiel kenne ich wahnsinnig viele Frauen, denen mal unter den Rock gefasst wurde in einer überfüllten U-Bahn oder so. Oder auch dieses Konzept davon, Frauen rumzukriegen. Das zeigt ja so ein männliches Anspruchsdenken, was solche Fälle dann halt mit bedingen kann. Das heißt jetzt nicht, dass jede Person, die jemals davon gesprochen hat, jemanden rumzukriegen, sofort zum Sexualstraftäter wird. Aber es ist schon wichtig, wie wir über solche Dinge sprechen und dass wir über solche Dinge sprechen. Denn auch im Fall von Harvey Weinstein zeigt sich später, dass da auch schon relativ viele Leute von wussten, aber das war halt immer so ein offenes Geheimnis. Und durch so ein Schweigen von anderen Personen in Machtpositionen zeigt man dann gegebenenfalls auch so ein stilles Einverstandensein mit der Situation.
Diese gruppendynamischen Prozesse in solchen Fällen wie dem von Harvey Weinstein sind natürlich ein wichtiger Punkt, weil die Person dadurch ja auch den Eindruck bekommt, wenn das so viele Leute mitkriegen und niemand tut was dagegen, dann habe sie zumindest nichts zu befürchten. Mhm. Oder im schlimmsten Fall sogar, alle würden denken, das sei schon in Ordnung, so zu handeln. Mhm. Und in dem Kontext sollten wir vielleicht auch erwähnen, dass es gerade bei solchen beruflichen Szenarien wie bei Weinstein natürlich diesen Begriff der Besetzungscouch gibt. Mhm. Und das ist eine sehr, sehr verharmlosende Umschreibung. Absolut. Für genau das, was er hier getan hat. Und das war offensichtlich etwas, was man über lange Zeiträume in der Filmindustrie beispielsweise, aber nicht nur dort, geduldet hat. Dass man gesagt hat, dass Rollen besetzt würden, wenn eben diejenigen, die darüber entscheiden, dann auch andere unter Druck setzen würden, sexuelle Dinge zu tun, damit sie diese Rolle bekommen. Ich meine, es scheint eine ganze Weile in unterschiedlichen Medienbereichen, auch in unterschiedlichen Ländern, als eine Verhaltensoption durchaus in gewissem Maße toleriert worden zu sein, was aus heutiger Sicht natürlich sehr erschreckend ist.
Ja, das ist super furchtbar und das muss man auch einmal dazu sagen, das waren nicht nur Männer, auch Frauen können solche Strukturen aufrechterhalten. Und es gibt ein sozialpsychologisches Phänomen, über das wir hier im Podcast schon das ein oder andere Mal ja gesprochen haben, das hiermit zusammenhängt, nämlich das Phänomen vom Groupthink, also Gruppendenken. Wenn ganz, ganz viele Leute dieselbe Sache mitbekommen und alle merken, okay, da sagt jetzt aber niemand was, dann ist es wahrscheinlicher, dass man selber eben auch nichts sagt. Deswegen sind solche Artikel, wie die dann rausgekommen sind, zum Fall Harvey Weinstein total wichtig, um eben zu signalisieren, es ist gut, darüber zu sprechen und es muss darüber gesprochen werden. Du kannst es nicht einfach totschweigen.
Man kann nicht oft genug betonen, dass es in solchen Gruppendynamiken immer darauf ankommt, dass die einzelne Person, die merkt, das ist nicht in Ordnung, was ich hier mitbekomme, dass die dann auch den Mut findet, einzuschreiten. Beim Groupthink spielen auch Faktoren eine Rolle, wie dass die Person einerseits an ihrer eigenen Bewertung anfängt zu zweifeln eventuell, weil sie denkt, wenn es wirklich so nicht okay wäre, wie ich das vielleicht gerade wahrnehme, warum würden denn die anderen offenbar das alle mittragen? Und dann gibt's natürlich auch die Verantwortungsdiffusion, dass eine Person sich sagt, ja, warum soll ich jetzt die Verantwortung übernehmen, irgendwie einzuschreiten, wenn alle um mich herum genauso einschreiten könnten? Also die Verantwortung wird dann von sich selber weggeschoben und auch auf die anderen mitverteilt. Und die Person kann natürlich, selbst wenn sie wirklich innerlich dabei bleibt, dass sie sagt, ich weiß, dass das nicht okay ist, was ich hier mitkriege, kann dann natürlich Angst haben vor den Konsequenzen. Wenn sie die Person ist, die in der Gruppe sagt, ey, das geht nicht, guckt euch das mal an, ihr unterstützt das alle, dann kann sie natürlich auch Konsequenzen erleben, die negativ sind und auch das vermeiden wollen und nicht aus der Gruppe ausgeschlossen werden wollen. Und all das spielt mit rein. Das erklärt sicherlich bei solchen sehr, sehr lang anhaltenden Prozessen wie im Fall von Harvey Weinstein, warum natürlich hinterher wahnsinnig viele Menschen auch sehr viel Auskunft über all das gegeben haben und trotzdem immer wieder für sich unterschiedliche Begründungen dafür hatten, warum sie nicht eingeschritten sind.
Und ich finde, das bezieht sich auch nicht nur auf solche riesigen Fälle wie den von Harvey Weinstein, sondern diese Mechanismen, die du gerade angeführt hast, derer sollte man sich eigentlich auch bewusst sein in Formen, wo Alltagssexismus zum Beispiel auftritt. Also wenn man zum Beispiel in einer Gruppe unterwegs ist und man merkt, dass vielleicht einer von den eigenen Freunden gerade irgendwie eine Person versucht rumzukriegen und das kommt überhaupt gar nicht gut an, dass es auch da sinnvoll sein kann, die Person eben auf ihr Verhalten anzusprechen, damit man eben nicht Teil davon ist, zu signalisieren, ach, das ist schon alles in Ordnung. Und es kann, das habe ich selbst so erlebt, auch nochmal einen Unterschied machen, aus welcher Rolle man das selber tut. Also ich habe es auch schon mitbekommen, dass es nicht so gut ankam, wenn zum Beispiel ich als Frau sowas dann bemerkt habe. Es kann andere Wirkung haben, wenn das dann einer von den männlichen Freunden tut und zum Beispiel seinen Kumpel mal beiseite nimmt und sagt, ey, das ist gerade nicht cool, lass das mal.
Ja.
Also das muss nicht immer von den Betroffenen selbst kommen.
Ja, total. Es ist auch echt interessant für mich, so ein bisschen zu schauen, wie sich das auch tatsächlich über die Zeit entwickelt hat, wie bestimmte Situationen auch gesellschaftlich eingeordnet werden. Mhm. Also ich erinnere mich an die Zeit, als ich noch ein Kind und eine Jugendliche war. Da gab es jede Menge auch großer Filmproduktionen, in denen sexuell übergriffiges Verhalten als Comedy dargestellt wurde. Mhm. Also wirklich eingebaut, damit die Leute drüber lachen sollten. Und wenn ich heute diese Szenen sehe, die ich damals gesehen habe, denke ich, oh mein Gott, wie kommt es, dass wir das damals komplett anders eingeordnet haben? Weil das damals in diesen Filmen auch in diesem Comedy-Framing so vermittelt wurde, als sei es etwas, worüber man halt lachen sollte und was man nicht ernst nehmen sollte. Und ich kenne das auch noch von früher, dass zum Beispiel Menschen nahegelegt wurde, dass wenn eine Person zum Beispiel übergriffig am Po berührt wurde oder an der Brust, dass es dann wirklich so auch häufiger mal die Rückmeldung von anderen gab, ja, das war als Kompliment gemeint.
Oh, unglaublich.
Oh mein Gott! Ja. Also wirklich, ich denke manchmal, meine Güte, was in meiner Jugend teilweise für Vorstellungen herrschten, was man eben unter anderem an diesen Filmproduktionen aus der damaligen Zeit noch gut erkennen kann. Ich bin schon sehr, sehr froh zu erleben, dass sich das deutlich geändert hat.
Ja, wobei ich hinzufügen möchte, dass auch in meiner Jugend durchaus das gang und gäbe war. Also ich erinnere mich auch an Serien, wo so dieses Pick-up-Artistum, also zu versuchen, möglichst viele Frauen zum Beispiel rumzukriegen, so richtig positiv dargestellt wurde und man sich mit diesen Figuren auch sehr identifiziert hat.
Es gibt einige Produktionen, wo eben solche Szenen aus der Vergangenheit ja auch nochmal kritisch dann aus der heutigen Sicht eingeordnet werden. Und ich finde, daran kann man auch sehr, sehr gut sehen, wie sich jetzt die Perspektive verändert hat. Und ich muss aber echt sagen, dass ich super froh darüber bin, zu erleben, wie sich das auch wirklich verändert hat.
Das, was du jetzt gerade schilderst als deine Beobachtung von diesem gesellschaftlichen Wandel, der da gerade passiert und auch schon seit einer längeren Zeit passiert, der wird tatsächlich ja auch von sozialpsychologischer Forschung gestützt, also dass das so ist. Es gibt nämlich Hinweise darauf, dass besonders seit MeToo mehr Fälle von sexualisierter Gewalt von Betroffenen auch als solche benannt werden. Also das heißt, dass Sachen, die man früher erlebt hat, wenn man jetzt es nochmal aus der heutigen Perspektive bewertet, sich nochmal anders darstellen. Nicht, dass man sich an was anderes erinnert, sondern dass man dann merkt, das war eigentlich nicht okay. Das war eigentlich auch ein Fall von sexualisierter Gewalt.
Das macht ja auch Sinn, dass wir durch die neue gesellschaftliche Bewertung dann auch entsprechend erleben, dass Menschen sagen, heute ist die Erinnerung für mich eben anders besetzt. Und es ist sicherlich auch so, dass seit MeToo die Menschen auch aufmerksamer sind gegenüber sexualisierter Belästigung und das auf beiden Seiten. Mhm. Verschiedene Befragungen zeigen allerdings, dass die MeToo-Bewegung von mehr Frauen als Männern positiv wahrgenommen wird. Das ist mir auch zuweilen bei Gesprächen aufgefallen mit Menschen. Zum Beispiel erinnere ich mich auch an ein Gespräch gerade über den Fall Weinstein und ähnliche Fälle, wo männliche Personen, sagen wir mal über 50, ich halte das jetzt bewusst anonym, einfach so auch gewisse Skepsis geäußert haben nach dem Motto, sie wüssten ja gar nicht, wie sie sich verhalten sollten, zum Beispiel im Berufskontext, ob sie dann befürchten müssten, dass etwas als sexuell übergriffig empfunden würde, was dann gar nicht sexuell übergriffig gemeint sei. Und dann ging es halt auch um konkret diese Weinstein-Situation. In dem Zusammenhang kam dann zum Beispiel so Interpretationen wie eine Frau, die im beruflichen Kontext von so einer höhergestellten Person wie dem Weinstein privat eingeladen wird, beispielsweise ihn dann tagsüber im Hotel zu besuchen, auf seinem Zimmer, in seiner Suite oder auch bei sich zu Hause, die müsste ja erahnen können, dass er möglicherweise ja auch weitere sexualisierte Interessen haben könnte. Und ich fand es ganz interessant, bei dem Gespräch diesen Männern dann zu sagen, also würde jetzt ein Mann, der jetzt beruflich mit einer ihm höhergestellten Frau zu tun hat, auch mit sowas rechnen aus eurer Sicht? Würdet ihr das tun?
Mhm. Und?
Da schauten die mich an, völlig verwirrt. Das ist jetzt wirklich eine sehr stereotype Gesprächssituation, die ich original so erlebt habe. Und sie zeigt aber auf so vielen Ebenen, dass da natürlich ganz, ganz viel relativiert wird. Beispielsweise, dass eine männliche Person, die dann eine solche Situation herstellt, gewissermaßen im Recht sei, sich übergriffig zu verhalten. So vieles an diesem Konstrukt ist falsch, aber auch die Tatsache, dass diese Männer völlig verwirrt waren, als ich einfach nur in der von ihnen skizzierten Szene das Geschlecht der Person umgedreht habe, weil die sich da schon irgendwie gar nicht vorstellen konnten, dass sowas möglich wäre. Also da wurde mir klar, meine Güte, auch gebildete Menschen können eine Menge Stereotype im Kopf haben und ich bin froh, dass wir weiter daran arbeiten, dass die halt abgebaut werden.
Absolut, vor allen Dingen, weil das, was du gerade geschildert hast, ja so Prototyp Victim Blaming ist, also so ein, ja selber schuld, hättest du halt da nicht hingehen sollen, was überhaupt gar nicht geht. Das Ergebnis dieser Befragung, die du vorhin angeführt hast, dass mehr Frauen als Männer die MeToo-Bewegung als positiv bewerten, das habe ich zumindest persönlich kurz nachdem das 2017 aufkam auch so erlebt. Also natürlich muss man jetzt auch wieder sagen, wir wollen nicht verallgemeinern, nicht alle Männer sind dagegen gewesen oder sind es überhaupt. Mhm. Aber ich hatte auch heftige Diskussionen teils mit Kommilitonen, wo ich relativ erstaunt war, wie sich unsere Bewertung von dieser Bewegung unterschieden hat. Also ich habe das natürlich als was sehr Positives empfunden, dass da jetzt endlich drüber gesprochen wird und dass auch solche Nuancen eben klarer werden. Und dass auch sexualisierte Gewalt nicht erst bei der Vergewaltigung anfängt. Und da muss ich sagen, bin ich auf einiges an Unsicherheit gestoßen von Kommilitonen, die mir dann sowas gesagt haben wie, ja, aber muss man jetzt damit rechnen, dass man zum Beispiel gar nicht mehr flirten kann? Oder die irgendwie gesagt haben, sie haben jetzt Angst, dass sie selber als Täter bezeichnet werden oder so. Was ich nicht so ganz nachvollziehen konnte, weil ich mir halt denke, naja, dann verhalte ich halt nicht übergriffig, dann musst du auch nicht damit rechnen, dass dein Verhalten retrospektiv, also rückwirkend anders bewertet wird. Das, was wir jetzt gerade erzählt haben, das sind natürlich Anekdoten. Aber es gibt dazu ja auch noch ein paar mehr wissenschaftliche Erkenntnisse.
Interessanterweise gibt es zum Beispiel Erkenntnisse dazu, dass es einen Genderunterschied gibt, bezogen auf die Haltung gegenüber MeToo, und der besteht sogar über Ländergrenzen hinweg. Zum Beispiel hat man ähnliche Ergebnisse sowohl in den USA als auch in Norwegen erzielt. Und da stellt man halt fest, dass die Ablehnung von MeToo eher in der persönlichen Überzeugung als in grundsätzlichen Gruppenunterschieden liegt.
Ich fand das ganz interessant, dass es in verschiedenen Ländern gefunden wird, also sowohl in den USA als auch in sehr liberalen Norwegen. Und auch interessant fand ich, dass diese geschlechtsspezifischen Unterschiede, die da in dieser Untersuchung gefunden wurden, vor allem durch einige Faktoren erklärt wurden, die wiederum dazu führen, dass diese Männer sowas wie MeToo eher ablehnen. Denn die MeToo-Bewegung wird, zumindest dieser Erhebung zufolge, vor allem von Männern abgewertet, die Frauen grundsätzlich eher abwerten, die außerdem solche Mythen vertreten wie Frauen seien selber schuld, wenn ihnen sexualisierte Gewalt widerfährt und die sich auch grundsätzlich weniger mit feministischen Ideen identifizieren. Und weil eben diese Faktoren häufiger bei Männern gefunden werden als bei Frauen, folgen daraus halt eben diese geschlechtsspezifischen Unterschiede. Das wirft ja trotzdem die Frage auf, warum diese Faktoren eher bei Männern zu finden sind als bei Frauen.
Sicherlich brauchen wir da auch weitere Forschung, aber es gibt natürlich ein paar Ansatzpunkte, beispielsweise, dass diese Veränderungen auch eine Verunsicherung auslösen können und gerade die männlichen Personen als diejenigen, die dann stärker ihr Verhalten reflektieren sollen, dadurch auch verunsichert sein können und das dann eher ablehnen können. Mhm. Anstatt also sich damit auseinanderzusetzen, wie ihr vielleicht auch früheres und gegenwärtiges Verhalten in bestimmten Situationen ist und ob das angemessen ist oder nicht, kann natürlich eine andere Strategie sein, erst einmal überhaupt diese Art der Bewertung in Frage zu stellen.
Ja, ich finde das total schlüssig. Ich meine, wir leben in einer patriarchal geprägten Gesellschaft und es ist natürlich auch total unangenehm, darüber haben wir auch schon ein paar Mal in diesem Podcast gesprochen, sich mit der Möglichkeit auseinanderzusetzen, dass vielleicht Verhalten, was man in der Vergangenheit gezeigt hat oder auch immer noch zeigt, eigentlich gar nicht so in Ordnung ist.
Und wie in fast jeder unserer Folgen müssen wir natürlich an dieser Stelle betonen, dass Erklärungen niemals Entschuldigungen sind. Mhm. In dem Zusammenhang ist mir gerade noch eine Anekdote eingefallen. Als ich Schülerin war, hatte ich mal einen Nebenjob und da war es so, dass der etwas ältere Herr, der also da der Arbeitgeber war, dass der eigentlich auch sagte, er sei ein ganz liberaler Mensch und so. Aber er hat dann eine interessante Regel gehabt, die jede weibliche Person, die dort einen Nebenjob hatte, in Frage gestellt hat. Nämlich hat er gesagt, dass die männlichen Personen, die also denselben Job an anderen Tagen bekleiden, dass die halt nicht Kaffee kochen müssen bei ihm. Und die weiblichen Personen, das würde er sich aber wünschen. Und
what?
Alle weiblichen Personen, und das ist jetzt eine Geschichte, die so über 20 Jahre her ist, haben gesagt, nee, entweder ganz oder gar nicht. Und das wurde auch so durchgesetzt, weil die gesagt haben, entweder kocht hier keiner Kaffee oder alle. Was ist das denn für eine Story? Mhm. Und er sagte immer so, ja, ich bin ja nicht irgendwie so altmodisch oder ich bin auch nicht für die Ungleichbehandlung von Frauen, aber das ist einfach so ein Spleen von mir. Und das war natürlich voll die Rationalisierung. Einfach
absolut
unfassbar. Also ist halt lange her und er hat dann auch einfach genug Gegenwind bekommen, dass das einfach auch dann nicht durchgesetzt wurde von ihm. Aber allein die Tatsache, dass er so angefangen hat mit, ich bin ja voll für Gleichberechtigung, aber...
Das ist so krass und das zeigt aber auch, finde ich, wieder dieses patriarchal geprägte Anspruchsdenken, was, glaube ich, ganz häufig ja die Wurzel von solchen Denkmustern ist, was man aber oft dann gar nicht so als solches identifizieren kann. Aber was ich auch in meinen Gesprächen über MeToo und über verwandte Themen gemerkt habe, ist, dass es, glaube ich, mir sehr leicht fällt, Empathie mit der Seite der Betroffenen aufzubringen, weil es einfach wahrscheinlicher ist, dass ich mich in dieser Rolle wiederfinden werde. Und das ist jetzt meine persönliche Theorie, dass, glaube ich, manchmal dann so ein Graben ist, weil dann manche Männer, wieder wichtig, nicht alle, aber manche Männer vielleicht eher Empathie aufbringen können, vielleicht jetzt nicht mit so einer Tatperson wie Harvey Weinstein, aber zumindest mit einer Person, der übergriffiges Verhalten vorgeworfen wird und weniger mit der Person, die davon betroffen ist. Das ist jetzt alles sehr generalisiert, das ist mir immer ganz wichtig zu sagen, aber ich glaube, dass diese Perspektivunterschiede es manchmal für mich zum Beispiel einfacher machen, mich in die Seite der Betroffenen einzufühlen. Also weil wir ja psychologisch wissen, dass wir Empathie vor allen Dingen mit denen aufbringen, die so sind wie wir.
Ja, das hast du gut erklärt, finde ich.
Bei diesen Erklärungsansätzen dürfen wir aber natürlich nicht einfach dann aufhören. Denn auch wenn wir dadurch vielleicht verstehen, wie es zu solchen Unterschieden kommen kann, liegt es dann ja in der Verantwortung dieser Männer, ihre eigene Perspektive und ihre Voreingenommenheit zu reflektieren, um eben nicht Teil von übergriffigem Verhalten zu sein. Wir haben jetzt in dieser Folge ja mehrfach gesagt, dass eben nicht alle Männer so sind. Mich stört das immer so ein bisschen, weil sowas so reflexhaft zu sagen, finde ich, wieder von diesen strukturellen Problemen ablenkt. Also wenn wir solche grundsätzlichen gesellschaftlichen Themen besprechen wollen, dann finde ich es immer so ein bisschen blöd, direkt darauf zu gehen, so, ah ja, okay, aber es gibt ja auch ganz viele Fälle, in denen das nicht so ist, weil man muss schon über diese strukturellen Dinge reden können, um sie dann eben auch anzugehen. Aber es gibt natürlich auch ganz viele Positivbeispiele, die auch aus MeToo hervorgegangen sind. Es gab zum Beispiel den Hashtag How I Will Change, unter dem vor allem Männer dann geschrieben haben, wie sie ihr Verhalten verändern wollen. Im Februar 2020 startet der Prozess gegen Harvey Weinstein in New York. Im Frühjahr wird er zu 23 Jahren Gefängnis wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung verurteilt. In einem weiteren Prozess in Los Angeles im Jahr 2023 erhält er weitere 16 Jahre Haft für Sexualverbrechen in 3 Anklagepunkten, darunter auch Vergewaltigung. Im Mai 2024, das heißt, es ist noch nicht so lange her, wird dieses erste Urteil des New Yorker Gerichts, das Weinstein ja wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu 23 Jahren Haft verurteilt hatte, vorerst aufgehoben, denn ein Berufungsgericht hat formelle Fehler festgestellt. Ein neuer Prozess läuft aktuell. Das zweite Urteil des Gerichts in Los Angeles, das Weinstein wegen mehrerer Sexualverbrechen zu 16 Jahren Haft verurteilt hat, das ist davon unabhängig weiterhin gültig.
Wir haben ja darüber gesprochen, dass ein Faktor, der es Menschen wie Weinstein ermöglicht hat, sich so zu verhalten, der war, dass die Menschen um ihn herum das Ganze doch irgendwo mitgetragen haben. Und so viele der Personen später sagten, dass ihnen durchaus aufgefallen sei, was er da tut und alle irgendwelche Erklärungen dafür hatten, warum sie nicht einschritten. Und das hat natürlich auch etwas mit der sozialen Haltung zu tun. Und ich finde es sehr gut, dass wir durch dieses ganz große Thema der Aufarbeitung im Kontext auch des Hashtags MeToo dafür Menschen sensibilisieren, was da für Prozesse eigentlich solche Dinge auch unterstützen. Mhm. Und dass wir hoffentlich dadurch sowohl Männer erreichen können, die ihr Verhalten reflektieren, bevor sie falsch handeln, als auch, dass wir als Gruppe dadurch, dass sich die sozialen Normen auch ändern und die Haltung auch sehr, sehr klar in die Richtung geht, dass solche Dinge wie Victim Blaming und Übergriffigkeit in keinster Weise okay sind, sondern im Gegenteil sogar benannt werden müssen, dass das dazu beitragen kann, dass eben diese Gruppenprozesse auch nicht mehr solche Verhaltensweisen in dieser Form unterstützen, wie es dann früher der Fall war.
Ja, ich meine, einerseits ist natürlich auch in dieser Hinsicht jetzt schon einiges passiert und das, was passiert ist, die Entwicklungen, die wir sehen und über die wir auch jetzt gerade gesprochen haben, die sind natürlich alle nur möglich gewesen, weil sich eben Menschen getraut haben, diesen Status quo zu verändern. Zweitens ist es mir aber auch ganz, ganz wichtig zu sagen, die Geschichte von MeToo, die ist noch nicht vorbei. Es ist jetzt nicht auf einmal dadurch alles gelöst und alles super. Es gibt immer wieder Meldungen, dass einzelne Branchen ihr eigenes MeToo haben. Und es gibt leider auch immer wieder Fälle, in denen Betroffenen nicht geglaubt wird. Und das zeigt einfach, dass es noch wahnsinnig viel zu bearbeiten gibt.
Beim nächsten Mal sprechen wir über das Attentat in Halle und schauen auch, welche unterschiedlichen Faktoren zur Radikalisierung des Täters beigetragen haben.
Das war ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert den Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Darüber freuen wir uns sehr. Auf dem Der Fall YouTube-Kanal findet ihr außerdem noch weitere Folgen aus der Reihe Der Fall. Falls ihr Fragen habt, findet ihr dort auch den Community-Tab, unter dem ihr uns erreicht, oder ihr schreibt uns einfach eine Mail unter derfall@funk.net. Das war heute ein Thema, über das ich auch persönlich schon ganz viel nachgedacht habe, aber mir sind echt heute nochmal einige neue Denkanstöße gekommen. Deshalb war es wie immer super interessant und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss, Lydia.
Tschüss, Sarah.
Die Funk-Podcast-Empfehlung. Junge, ich habe meine Queen geblendet.
Hi, ich bin Yves, ich bin Journalist und ein extrem durchschnittlicher Schachspieler, aber ich liebe Schach.
Ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Strategie gerade.
Ihr müsst euch das so vorstellen. Wenn ich mal 5 Minuten Zeit habe, dann hänge ich nicht auf Insta, sondern ich baller eine Runde Blitzschach auf dem Handy.
Und Schwarz gibt auf. Stark. +6 Elo-Punkte.
Und seit ich an diesem Podcast über den größten Skandal in der Schachgeschichte arbeite, lebe ich quasi meinen Traum. Ich darf mich jetzt nämlich nicht mehr nur von irgendwelchen Cacks im Internet abzocken lassen, sondern auch von richtigen Pros. Und alles nur, weil das hier passiert ist.
Das ist eine unglaubliche Sensation.
Oh my gosh, we have a tweet.
Das hat er noch nie gemacht und Carlsen ist der beste Spieler der Welt.
What happened? Did Carlsen resign?
Can you confirm or not confirm that it has to do with suspecting him of cheating?
I will not comment on that.
Das Schachdrama. A.K.A. Magnus Carlsen vs. Hans Niemann, a.k.a. dieser angebliche Betrugsskandal, bei dem angeblich Morsener Analperlen im Spiel waren. Wahrscheinlich habt ihr davon gehört. Wenn nicht, kommt hier die Kurzzusammenfassung von ChatGPT als Haiku.
Niemann schlägt Carlsen. Verdacht auf Betrug entsteht. Schachwelt in Aufruhr.
Es war jedenfalls ein Riesending. Und uns, also meinem Team und mir, war sofort klar, dass wir dazu irgendwas machen müssen, bevor sich Netflix oder sonst irgendwer die Rechte sichert. Und dann sind wir quasi direkt mit einem Körper rein in diese schwarz-weiß karierte Welt. Und je tiefer wir rein sind in das Rabbit Hole Schach, umso klarer ist uns geworden, dass es noch so viel mehr über Schach zu erzählen gibt, als wir anfangs gedacht haben. Weil der Schachhype ist real. Und was hier in den letzten Jahren abgeht, ist einfach nur wild.
Oh my goodness, I fell for a trap against the bot.
Ja, da ist das Bot, da ist das Bot.
Völlig egal, ob ihr noch nie Schach gespielt habt oder seit Jahren drin seid im Game.
Chess speaks for itself.
Abonniert mal ganz dringend diesen Podcast, weil ohne SpielpartnerInnen geht natürlich gar nichts im Schach. Und glaubt mir, ihr wollt wissen, was hier abgeht. Das Ding heißt Gambit. Schach, Hype und Millionen. Hat 4 Folgen und ist ein Podcast von Funk.